So, wer hätte, ich habe gesehen, es wurde teilweise eifrig mitgeschrieben, wer hätte eine Frage, die er jetzt im Plenum stellen möchte? Da ist die erste Frage. Bitte um das Saalmikrofon.
Gernot Jochum Müller. Eine Frage noch zu Eukokredit. Bei den Mikrokreditsystemen gibt es immer einen ganz kritischen Punkt, nämlich die Frage, wie verhält sich das Zinsniveau zum ortsüblichen Zinsniveau in der Region, wo dann investiert wird, und wohin fließen diese Zinsen und wie werden die verwendet? Es gibt ja auch Banken, die sich dann damit rühmen, in Europa 12% Zinsen ausschütten zu können damit. Deshalb würde mich das noch ein bisschen genauer interessieren.
Danke vielmals. Bitte.
Ja, also da gibt es natürlich ganz große Unterschiede. Wer hier 12% anbietet, der kann auf jeden Fall nicht die Armen vor Ort fördern und der kann auch nicht muss man genau überprüfen, wie das sich dort mit den Zinssätzen verhält. Also Eukokredit verspricht nur 2% Dividende und ja, wir wollen wirklich, also unsere Kriterien sind einfach, dass möglichst viele Arme wirklich einen Kredit kriegen und sich damit auch ihre Lebenssituation verbessern können. Das Zinsniveau ist, also für uns hört sich das hoch an, also es gibt Zinsen zum Beispiel auch von Projektpartnern von Eukokredit, die zwischen 10% und 20% liegen. Das liegt daran, dass die Beträge oft sehr klein sind. Also wenn zum Beispiel ein Betrag von 50 Euro vergeben wird mit einer Laufzeit von 3 Monaten und ein Mitarbeiter einer Mikrofinanzinstitution jede Woche in das Dorf geht, um einen kleinen Betrag zurückzuholen und um auch die Frauengruppe zu beraten, dann muss dieser Mitarbeiter ja natürlich auch bezahlt werden. Und bei müsste ich mal gerade rechnen, bei, sagen wir, es wäre 20% Zinsen bei 50 Euro für 3 Monate, dann sind das, ich weiß nicht, ungefähr 2,50 Euro oder so, die dann noch als Zinsen bezahlt werden müssen. Also insofern kann man das nicht vergleichen mit einem Kredit, der hier eine lange Laufzeit von mehreren Jahren hat, sondern die haben wirklich eine kurze Laufzeit und sind im Verhältnis zu den Zinsen, die die Leute vor Ort bezahlen müssten bei Geldverleihern, wesentlich geringer. Also ich habe zum Beispiel mal bei einem Besuch in Mali gehört, dass Leute, die sich für einen kleinen Gemüsehandel 10 Euro morgens ausgeliehen haben, bei dem Geldverleiher abends 20 Euro wieder abliefern mussten. Also ich meine, wenn man das rechnet, das sind völlig astronomische Summen.
Gut, danke vielmals. Ich denke, das ist soweit beantwortet. Die nächste Frage war in der Mitte. Jetzt schaut er weg. Jetzt ist er. Ja, bitte.
Ja, Weber Andreas, Herr Dr. Kästler, ich habe eine Frage an Sie oder bitte um weitere Erläuterungen. Sie haben gesprochen von nachhaltigen Investitionsprogrammen, unter anderem in Bildung und Kinder. Als Mitglied einer Minderheit, nämlich als Vater von 5 Kindern, würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht Ihre Investitionsprogramme in Kinder etwas weiter erläutern.
Bitte.
Ja, es handelt sich da gar nicht um jetzt sehr Sensationelles, aber also speziell in Deutschland, aber da wächst die Armut und mit stark betroffen sind kinderreiche Familien. Und um aus der Armut, ich habe journalistisch auch schon mehrere Tage in Essen-Katernberg verbracht. Essen-Katernberg ist der Stadtteil einer deutschen Großstadt mit der höchsten Armuts- und Sozialhilfequote. Und da ist mir aufgefallen, dass höhere Sozialleistungen das eine sind, aber das Wichtigste ist eine Perspektive für die Kinder, um aus der Armutsspirale ihrer Familien auszubrechen. Das heißt, was dringend notwendig ist für eine nachhaltige Entwicklung, auch noch aus anderen Gründen, sind Investitionen dort, wo Kinder groß werden. Also in die Familien, Beispiel Kindergeld, in Betreuungsangebote, das in Ganztageskindergärten, in Ganztagesschulen, Denn nur so können sie Kinder betreuen aus prekären Familien, die das nicht können. Ja. Das sind für mich ganz wichtige Investitionen. Dazu kommen dann Bildungsinvestitionen, wobei da die Prioritäten verändert werden müssen. In Deutschland zum Beispiel richten sich Bildungsinvestitionen vor allem an die sogenannte Elite. Also stärker an Abiturienten, Maturanten hier, an Exzellenzuniversitäten. Das sind wichtige Gruppen, aber es wird dann oft missachtet, dass in Deutschland 85.000 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr die Schulen verlassen, ohne jeden Schulabschluss. Ja. Also das sind für mich wichtige Investitionen in soziale Gerechtigkeit, in diese Bereiche. Familie, Kinder, Betreuung, Schule.
Danke vielmals. Dann war die nächste Frage ganz oben. Ja,
noch eine Frage an Frau Dr. Herrmann. Inwieweit unterscheidet sich Eukokredit von der Grameen Bank von Yunus Mohamed?
Also Eukokredit unterstützt solche Organisationen wie die Grameen Bank von Mohamed Yunus. Also wir sind auch schon uns gibt es ja auch seit 1975, ungefähr zur gleichen Zeit hat Yunus angefangen und wir haben enge Kontakte zu ihm und es gibt einen guten Austausch. Die Grameen Bank ist allerdings eine Bank, die sich eben selber finanziert durch die Spareinlagen inzwischen. Also am Anfang hatten die auch Anschubfinanzierung, jetzt tragen die sich selbst durch die Spareinlagen ihrer eigenen Mitglieder, die dann als Kredit wieder vergeben werden. Und wir unterstützen eben genau solche Organisationen in vielen Entwicklungsländern.
Danke vielmals. Wem dürfen wir als nächstes das Wort geben? Bitte.
Ganz kurz. Was die Familienförderung betrifft, die kurz angesprochen wurde, müsste man nicht einfach das nordische Modell übernehmen, was Familienförderung, was Bildungspolitik betrifft, um einen Großteil der Probleme, die in Österreich und Deutschland auftreten, beseitigen zu können.
Also ich kann da nur sagen, von den nordischen Staaten, von den skandinavischen Staaten kann man unheimlich viel lernen. Ja. Man kann nicht jede Struktur eines bestimmten Landes in die Struktur eines anderen Landes übertragen, aber man kann in Sachen Klassengröße, also kleine Klassen, in Sachen Kinderbetreuung, in Sachen Familienstützung sehr viel von den skandinavischen Ländern lernen. Ja. Also ich möchte nicht einer totalen Flexibilisierung von Arbeit und Betreuung das Wort reden. Aber es war für mich schon beeindruckend, dass wir auf einer Reise sozusagen nach Kopenhagen in den Sozialstaat Dänemark, hatte ich mit einer Verkäuferin gesprochen, das war 21.30 Uhr am Abend, die alleinerziehend ist, und ich habe sie dann gefragt, wie macht sie denn das mit den Kindern jetzt? Und sie sagt, natürlich haben, wenn die Läden so lange geöffnet sind, auch unsere Kindergärten so lange geöffnet. Mhm. Ja. Das heißt, da entspricht das soziale Betreuungsangebot. Wie gesagt, ich rede der Flexibilisierung nicht das Wort. Ja? Nur in dem Fall, in dem die Läden dann geöffnet sind, muss das soziale Betreuungsangebot natürlich auch geöffnet sein. Denn sonst gibt es ein wahnsinniges Missverhältnis. Also insofern können wir von skandinavischen Staaten lernen.
Danke vielmals. Vielleicht jemand unmittelbar dazu? Bitte. Nicht dazu? Anderes Thema? Gut. Mikrofon kommt. Jetzt ist er.
Zuerst möchte ich mich auch bedanken, dass die Idee dieses Ethikforums ist einfach super. Meine Frage, Herr Dr. Kessler, wir schlittern in den Staaten Österreich, Deutschland und so weiter ja immer mehr in eine explodierende Staatsverschuldung. Ja. Was für Lösungen haben Sie dort?
Keine Pauschalen, aber auf jeden Fall die Grundvoraussetzung, dass wenn Sie von mir Vorschläge für Investitionsprogramme hören, dann hören Sie immer mit, dass es nicht im Wesentlichen über Schulden finanziert werden sollte. Ja. Ein kleiner Teil über Verschuldung kann sein, ja, weil diese Programme ja neue Werte schaffen, aus denen dann auch Kredite abbezahlt werden können. Aber die jetzige Politik, im Prinzip Konjunkturprogramme ausschließlich über Staatsverschuldung zu finanzieren und dann zu hoffen, dass die Wachstumsraten so hoch sein werden, ja, dass sich das automatisch abbezahlt, das würde ich nie empfehlen und das kann ich auch nicht glauben. Mhm. Ja. Jetzt aber zu fragen, jetzt die Frage, wie ist das mit der Rückzahlung der Schulden? Ja, also da muss man natürlich im Kopf behalten, dass wenn man jetzt eine sehr starke Sparpolitik machen würde, die Wirtschaft, dann würde sich die Wirtschaftskrise vertiefen und man hätte wieder keine Gelegenheit, die Schulden zurückzuzahlen, weil das neue Staatsausgaben erfordert, die Krise. Also insofern wenig neue Schulden machen, den Mut haben, Programme zu fahren, aber wirklich dann auch Steuern zu erhöhen oder andere Mittel aus dem Haushalt in diese Programme zu stecken und anderswo zu kürzen, bei bestimmten Subventionen zum Beispiel. Ja. Das halte ich für besser, als Ausgabenprogramme über Schulden zu finanzieren. Dann noch ein letztes. Ich warne auch, aber auch vor einer gewissen Panik in Ländern wie Deutschland und Österreich. In den USA ist die Grundsatzfrage stärker gerechtfertigt. Also muss immer sehen, die Deutschen und die Österreicher, Deutsche und Österreicherinnen, die haben viel mehr gespart, als der Staat Schulden hat. Das heißt, diese Panik, dieses Gerede von Staatsbankrott, das jetzt hier nicht im Raume stand, ja, das ist mir, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Da muss man immer bedenken, die Ersparnisse sind noch höher als die Schulden. Eine ganz andere Situation herrscht in den USA, wo die Schulden des Staates viel, viel höher sind als die äußerst geringen Ersparnisse der amerikanischen Haushalte und der amerikanischen Bürger. Dort ist die Gefahr einer Inflation beziehungsweise einer Währungsreform nicht gebannt im Augenblick. So.
Danke vielmals. Vielleicht möchte der Herbert Grösch unmittelbar dazu noch etwas sagen? Oder ist...
Nö.
Okay, gut. Wer möchte noch das Wort für eine Frage da hinten? Und dann kommen Sie.
Ja, ich habe noch eine Frage, Herrn Dr. Bösch. Welche Chancen würden Sie einem Global Marshall Plan geben in der EU oder weltweit? Ich nehme an, Sie sind mit dem Thema bekannt.
Mein Gott, das ist eine Frage.
Also keine.
Ja, eher keine. Ich hab deshalb so appelliert an das, dass wir EU sind, dass wir Europa sind, weil wir, also wenn von der Politik her Vorschläge gemacht werden, die sehr weit weg sind. Ich denke jetzt zum Beispiel, man hat sich auf einmal, nachdem Österreich gezwungen wurde, ich sage nur ein Beispiel, nachdem Österreich gezwungen werden musste, irgendwas mit dem Bankgeheimnis zu tun, ist man auf einmal großspurig auf die Idee gekommen, jetzt sind wir aber für Finanztransaktionssteuer irgendwie in Europa. Na, das können Sie sich an den Hut stecken. Also machen wir zuerst die Dinge, die wir bei uns gut machen können, würde ich vorschlagen. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass wir mit Ausgaben oder mit dem Geld, und das findet ja derzeit gerade im österreichischen Staatshaushalt dramatisch statt seit Jahren, ein Zurückgehen von Dritte-Welt-Ausgaben, also das findet ja jetzt jetzt schaut ja auch die Öffentlichkeit gar nicht mehr hin, das ist ein Zeichen der Krise, ist die dritte Welt eh wurscht geworden, ich sage das einmal so brutal. Mir wäre es zum Beispiel wichtiger, diese Agrarpolitik zu reformieren. Dann haben wir auch ein Stück Marshallplan gemacht, dann haben die Beispiele, die Frau Dr. Herrmann gezeigt hat, dann haben die noch mehr Überlebenschance, dann haben wir denen am meisten geholfen. Und wissen Sie, es findet dort eine Diskussion statt, so nach dem Motto, naja, die Amerikaner und die Australier und die Kanadier machen ja die gleiche Agrarpolitik. Wenn wir nicht liefern, liefern die. Das erinnert mich noch so an die 80er Jahre, als die Foch Kanonen gebaut hat für den Irak. Ja, wenn wir nicht liefern, dann die anderen. Da sind wir dann natürlich sehr weit weg vom Thema des heutigen Abends. Ne? Und am Schluss kommt da meistens nichts Gescheites raus. Also wenn wir in der Lage wären und wenn das kleine Österreich hier ein bisschen Vorreiter sein würde, denken wir einmal in die andere Richtung. Österreich war eines der federführenden Länder, als es in der Europäischen Union, als es darum ging, zum Beispiel diesen Biosprit voranzutreiben. Da gab es viele interessierte Kräfte in der österreichischen Landwirtschaftshierarchie. Wir wissen auch heute, vielleicht haben wir es damals noch nicht gewusst, okay, aber heute wissen wir, dass das Tote kostet in der dritten Welt. Also wenn wir das drehen könnten, wenn wir da einen Beitrag leisten könnten, wir sind da nicht so wenige, wir sind da nicht ganz so impotent auf dem Gebiet, dann hätten wir schon einiges für den weltweiten Ausgleich geleistet. Dankeschön.
Danke vielmals. Der Vorarlberger Landtag hat ja im Mai 2006 beschlossen, den Global Marshall Plan zu unterstützen. Und was sich zwischenzeitlich getan hat, kann man beim Büro für Zukunftsfragen erfragen. Rufen Sie dort an, die sind vielleicht froh, wenn einmal jemand anruft. Bitte, da war eine Wortmeldung in der Mitte.
Herr Kessler, wir reden hier von Ethik und die Börsentransaktionssteuer, von der die Rede war, scheint mir auch eine sehr starke ethische Dimension zu haben. Wenn zum Beispiel ein kleiner Mann, Hartz-IV-Bezieher, sich eine Winterjacke kaufen muss, dann hat der Finanzminister kein Bedenken, ihm 20% Transaktionssteuer abzunehmen. Ja. Wenn ein sehr wohlhabender Mann sein Vermögen vergrößern will, indem er eine Finanztransaktion macht, dann ist es also gratis. Also das scheint mir doch einigermaßen skandalös, aber das hört man nie thematisiert. Man hört nie eine Begründung, warum das ethisch erlaubt sein soll. Und nun die Frage zur Praxis. Glauben Sie, dass es denkbar, angeblich gibt es ja in England sowas Ähnliches wie eine Börsenumsatzsteuer, ohne dass dort das Finanzzentrum zusammengebrochen ist. Glauben Sie, dass die EU stark genug wäre, zu beginnen mit einer sowieso minimalen Transaktionssteuer, auch auf die Gefahr hin, dass sie gewisse kurzfristige Geschäfte verliert, um die Sache mal ins Rollen zu bringen?
Also ich würde es mir wünschen, glaube es aber im Augenblick nicht. Das Grundproblem bei der EU, wo setzt man da an? Also zunächst mal, die ethische Zielrichtung einer Finanztransaktionssteuer ist auf jeden Fall schon deshalb richtig, weil es ja, wie Sie gesagt haben, auf allen anderen Leistungen eine Mehrwertsteuer gibt. Eine indirekte Steuer auf Finanztransaktionen gibt es nicht. Man hat das bisher unterlassen, weil die Finanzzentren gestützt werden sollten und weil man gesagt hat, je mehr Finanzgeschäfte, desto besser. Stichwort Wachstum. Ja, das war ja bisher die übereinstimmende Meinung. Dieses ist nun in die Krise geraten. Ja. Und jetzt stellt man plötzlich fest und unterscheidet zwischen sehr kurzfristigen, sehr spekulativen Finanzgeschäften und längerfristigen Investitionen. Ja. So. Und jetzt liegt die Finanzumsatzsteuer nahe, weil die Finanzumsatzsteuer mit einem sehr, sehr niedrigen Satz, es gilt ja immer der alte Satz, den der ehemalige amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger James Tobin mal vorgeschlagen hat, 0,5%, allerdings für Devisenspekulation. Ja. Man kann mit einem geringen Satz Finanzgeschäfte belegen, mit einer Steuer belegen, und erreicht, dass das vor allem die kurzfristigen Spekulanten trifft, die ständig ihre Anlagen wechseln, während langfristige Investoren mit 0,5% in mehreren Jahren ja nicht belastet werden. So, das ist der Effekt. Gut, jetzt ist es so, dass diese Idee von James Tobin entwickelt wurde im Jahre 1978. Er hat den Wirtschaftsnobelpreis bekommen und dann wurde die Idee vergessen. Ja. Dann wurde sie wiederentdeckt über ATTAC und die globalisierungskritische Bewegung. Jetzt seit der Finanzkrise ist sie jetzt auch in der hohen Politik angekommen. Man kann zumindest das von Deutschland aus sagen. Das ist in der hohen Politik angekommen. Aber wenn man die Finanzumsatzsteuer effektiv umsetzen muss, dann kann das nicht national geschehen. Also die nationalen Finanzumsatzsteuern sind eher schlechte Beispiele. Die sind eher Beispiele für die Kritiker. Also zum Beispiel dieses britische Modell. Das enthält so viele Ausnahmen, um den eigenen Standort des Finanzmarktes London zu schützen, dass sie völlig unglaubwürdig ist und wenig einbringt. Die Schweden haben es konsequenter gemacht und die Ausnahmen weggelassen und dann festgestellt, dass sehr viele Finanzanlagen einfach ins Ausland abgewandert sind. Das heißt, national geht das nicht. Ich würde das nicht empfehlen, da widerspreche ich auch den deutschen Sozialdemokraten. Das kann man national nicht machen. Europaweit wäre es ideal, im ganzen Finanzplatz Europa. Aber es ist so, dass europaweit in Steuerfragen nur einstimmig beschlossen werden kann. Und ich habe gerade gehört, dass das auch mit dem neuen Verfassungsvertrag sich nicht ändern wird. Das ist äußerst gefährlich, dass sich das nicht ändert. Ja. Eine Chance gibt es, dass für diese Finanztransaktionssteuer anders argumentiert wird. Ich rede jetzt mal politiktaktisch. Ich habe vorher prinzipiell geredet. Ich rede jetzt mal politiktaktisch. In dem Augenblick, in dem gesagt wird, das ist eine Möglichkeit, einen Teil des Haushaltes, der Ausgaben der EU zu finanzieren. Ja, in dem Augenblick werden natürlich sehr viel mehr Staaten hellhörig, weil sie dann die Versuchung haben könnten, den eigenen Beitrag für die EU, der aus der eigenen Wirtschaft finanziert wird, zurückzufahren und das über die Finanztransaktionssteuer zu finanzieren, die sie nicht belastet. Das kann ein Anreiz sein, das zu machen. Dann wird man haushaltstechnisch argumentieren und finanztechnisch mehr Ethik erreichen. Das wäre sozusagen meine Wunschvorstellung. Ob das gelingt, es wird zumindest schwierig. Ja? Aber in Deutschland hat dieser Vorschlag eine große Karriere gemacht. Die Karriere ist sogar so groß, dass jetzt sogar die Bundeskanzlerin dafür eintritt. Und dann würde ich sagen, hat dieser Vorschlag wirklich eine gute Karriere gemacht. Denn die Bundeskanzlerin, mit der wir vor einigen Jahren mal eine Veranstaltung zu diesem Thema gemacht haben als Zeitung, Angela Merkel, wusste damals noch gar nichts von dieser Finanztransaktionssteuer. Dass sie jetzt schon dafür ist, ist ein gutes Zeichen.
Danke vielmals.
Darf ich noch kurz was anhängen?
Bitte.
Also ich habe mich immer dazu, ein Aspekt, also jetzt reden wir wirklich über EU-Politik, also ich bin vollkommen Ihrer Meinung, aber das war ja auch schon von Ihnen so angeschnitten, könnte die EU so etwas machen? Ich würde sagen, ja, als EU, keine Frage. Und ich habe mich gerade auch immer wieder, auch öffentlich und nicht immer zum großen Gaudium der eigenen Partei und auch mancher Medien, zu einer Eigeneinnahme, zu einer eigenen Einnahmequelle des europäischen Haushaltes bekannt, um eben diese 864 Milliarden, die wir jetzt innerhalb der Jahre 2007 bis 2013 im Haushalt stehen haben, abzudecken. Ein Vorschlag, der übrigens von der Europäischen Kommission kam, wäre das gewesen, was Sie heute, Herr Kessler, schon angesprochen haben, zum Beispiel eine Kerosinsteuer. Auch das, bitteschön, so logisch und so auf der Hand, warum soll gerade der Flugverkehr nicht besteuert werden? Sogar die Eisenbahn wird besteuert, ja. Und das Auto sowieso. Flug nicht, wir bringen es nicht zusammen. Und das wäre eine klassische, der größte Teil der Flüge ist ja nicht national, so groß sind unsere Länder nicht, sondern meistens halt europäisch, mit Ausnahme der interkontinentalen Flüge. Wir bringen es nicht zusammen. Denn, also erstens mal hast du politisch sofort das Problem, da verlangt einer eine EU-Steuer. Also man hat schon das Problem, rüberzukommen und zu sagen, wir wollen das nur praktisch kostenneutral, aufkommensneutral haben. Du bist sofort einer, so ein Steuerhansel, der die Steuer nach oben treiben will. Und zum Zweiten, was natürlich noch tiefer hineingeht in das Verständnis, und da haben Sie die Widerstände in den Mitgliedstaaten, in den Hauptstädten, das ist, dass die EU selber Steuern erheben, so, das Steuerrecht bekommt. Damit wandelt sich natürlich das Gebilde Europäische Union natürlich zentral. Es ist zwar ein bisschen läppisch, über solche Dinge in Zeiten einer globalen Finanzkrise zu reden, wo wir sehen, wie mächtig und ohnmächtig Nationalstaaten dieser Krise gegenüberstehen, aber es ist so. Es ist auch europäische Wirklichkeit.
Ich danke. Es gibt die nächste Frage oben. Bitte um das Mikrofon.
Hans Bunzenberger, Ich hätte eine Frage an Herrn Fitz aus Sicht der Strategie des Wachstums. Wie stehen Sie zu einem nachhaltigen Wachstum, das sich ja ausschließlich auf nachhaltige Produkte beziehen sollte? Oder anders gefragt, wären Sie auch bereit, einen Schrumpfungsprozess vorzunehmen, falls es diese nachhaltigen Produkte nicht in diesem Mengenausmaß zur Verfügung gibt?
Eine schwierige Frage. Also, wir sind ja als Unternehmen ein Händler, wir sind kein Produzent, wir sind ein Händler. Und wir haben unsere Produkte natürlich durchleuchtet, nicht Richtung Nachhaltigkeit, aber Richtung Umweltverschmutzung, Richtung ethischer Grundsätze bei der Herstellung. Das haben wir schon gemacht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass unsere Produkte da schlecht sind. Unsere Produkte gehen in die gesamte Industrie, in den gesamten Bau. Wenn wir aufhören würden, unsere Produkte zu handeln, dann würde es praktisch die Industrie nicht mehr geben. Also so gesehen bin ich der Meinung, dass es nicht möglich ist, zum völlig aufhören zu wirtschaften und nur in die Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Wichtig ist für uns, dass wir unsere Prozesse, unser Unternehmen als nachhaltig sehen, dass wir die Prozesse als Handelsunternehmen, und das ist unser Kerngeschäft, so nachhaltig wie möglich machen. Sprich, wie schon heute erläutert, unsere internen Verbräuche, was CO2 anbelangt, zu reduzieren. Und vor allem unser Kernprozess ist der Transport, dort so optimal und so umweltschonend wie möglich zu fahren. Da sehen wir unseren Kern und da tun wir alles, damit wir gut sind und damit wir hier die Nachhaltigkeit so gut wie möglich erfüllen.
Danke vielmals. Wer möchte noch das Mikrofon? Bitte.
Eine Frage noch an den Herrn Bösch zum Thema regionale Börse. Ich bin verlockt, das für eine Schnapsidee zu halten. Und ich möchte gern, dass Sie mich davon überzeugen, dass das keine Schnapsidee ist. Und zwar also einfach aus verschiedenen Gründen. Ich bin Unternehmensberater und ich habe relativ viel in verschiedenen Firmen zu tun. Und ich habe zum Beispiel mitbekommen, was die Verantwortlichen und die Mitarbeiter auch sagen über die Auswirkungen des Shareholder Values in Vorarlberger Firmen. Wir haben heute gehört, Haberkorn Ulmer, eine Aktiengesellschaft, aber 100% in Familienbesitz, in engen Austausch mit der Familie, und das als großen Vorteil. Wir haben das Beispiel der Raiffeisenbank Kleinwalsertal als Aktiengesellschaft, die sich gewehrt hat, ihre Aktien öffentlich an der Börse zu handeln, sondern die das unter Beisein eines Notars in den eigenen Sälen macht, weil sie sagen, wir wollen die Menschen kennen, wir wollen die Beziehungen da auch fördern und den Handel offen halten, aber wir wollen die Gesichter dazu sehen. Also wir haben hier zahlreiche Beispiele, gerade in dieser Region, auch von namhaften Firmen, die stolz darauf sind, Firmen, Familienunternehmen zu sein, zu 100% Familienunternehmen zu sein, eben weil es eine unheimlich große Freiheit gibt und Möglichkeiten gibt, eben nicht dem Shareholder Value zu entsprechen. Und ich frage mich, was passiert denn mit einer regionalen Börse in einer Region, die 30-35% mehr Attraktivität hat, auch Finanzattraktivität hat, als der europäische Durchschnitt? Wie verlockend muss es denn da sein für Investoren, genau hier zu investieren, genau hier auch Druck auf Rendite zu machen? Also ich habe da irgendwie ein ziemlich zwiespältiges Gefühl dazu. Und mich würde interessieren, wie Sie das sehen.
Also ich werde Sie da in der kurzen Zeit, wir können ja noch ein bisschen zusammenstehen, ich glaube, da ist was vorgesehen vom Dr. Willam. Ich werde Sie in dieser kurzen Zeit da nicht überzeugen können, nehme ich mal an. Aber ich würde Ihnen jetzt einmal als Nicht-Börsenspezialist würde ich Ihnen mal etwas sagen. Ich habe schon gesagt, wir haben eine GmbH. Diese steht schon, also zur Gründung, zur Initiierung dieser Börse. Da haben wir 18 Gesellschafter, davon sind namhafteste Familienunternehmen Teilhaber und auch Berufskollegen von ihrer Sorte. Also ich kann Ihnen ganz offen sagen, die Firma Pfanner ist Gesellschafter bei uns. Die gehört nicht zu den kleinsten Firmen im Land. Oder ein Dr. Tschofen, der ist, glaube ich, in Ihrer Branche auch nicht ganz unbekannt als Feldkirch, ist Mitbesitzer dieser Gesellschaft. Das macht mir mal auf der einen Seite zahlreiche Tiroler Mitbesitzer, nochmal, das können Sie im Firmenbuch nachlesen, darum kann ich das auch ganz laut sagen da. Also das machen wir mal irgendwie relativ optimistisch, dass das auch Leute sind, die sich irgendwie etwas ausrechnen können. Wir glauben, dass es möglich sein müsste, Überschaubarkeit herzustellen. Also warum, wenn natürlich, ich kenne schon die Fonds, die angeboten werden von unserer Bank etc. Na, was da dann drin ist, das wissen aber ganz wenige Leute. Wir reden jetzt von Dingen, dass zum Beispiel, wir haben Familienstrukturen hier, Familienbetriebe, haben Sie gerade gesagt. Das ist ja etwas, was ja viel mit auch Nachhaltigkeit zu tun hat. Aber wir wissen auch, wann die Familienbetriebe am anfälligsten sind. Ne? Das ist halt, wenn es von einer Generation auf die nächste übergeht. Und dann, was ist, wenn du auszahlen musst? Was ist, wenn ähnliche Dinge passieren? Wir haben ein Basel II, das uns im Tourismus wahnsinnige Schwierigkeiten macht, wo aber vielleicht jemand, der jetzt sagt, ich habe 5.000 Euro oder 10.000 Euro, mir wird ein Anteil an diesem Hotel XY Sonnenschein irgendwo, würde mich interessieren, weil ich kenne die sind besser als ihr Rating irgendwo. Wie können wir das Geld, das ja vorhanden ist, das gebe ich ja dem Herrn Kessler vollkommen recht, bei uns ist Geld da. Die Frage ist nur, finden die Dinge zusammen? Und ich habe das Gefühl jetzt, ich habe schon mitgekriegt vor den Wahlen, bei uns gibt es keine Knappheit, keine, wie heißt das schöne Wort für die Kredit haben wollen. Ja, meine Herrschaften, ich glaube, also wenn ich mit ein paar Leuten rede, die kleine Unternehmen haben, die haben auch ihre Sorgen derzeit mit den Banken. Also das kann ja etwas Unterstützendes sein. Wir wissen, dass die Banken zum Teil anders denken, aber ich bin sehr zuversichtlich und es geht voran. Also nochmal, ich bin nicht mehr alleine und wir haben da einen Haufen sehr interessanter Leute, die in die ähnliche Richtung denken und auch daran denken, eventuell zum Teil selber mit Teilgesellschaften. Manche unserer Teilgesellschafter sind so groß, dass sie also auch Unterunternehmen haben, sagen, das wäre was. Oder die Idee anzudenken, dass man zum Beispiel mit Clusterbildungen zum Teil an eine solche Börse gehen könnte. Man könnte, wir haben uns Gedanken gemacht über eine gewisse Nachhaltigkeit. Wie ist das, wenn man so etwas nur wöchentlich Handel macht? Ja, das ist in der Welt des schnellen Geldes natürlich nicht vorgesehen. Das wissen wir, das wollen wir gar nicht sein. Wie ist das, wenn der Handel zum Beispiel bei 3% Schwankung ausgesetzt wird? Das ist nichts für die, die den schnellen Rubel machen wollen. Also, wir machen uns ein bisschen Gedanken darüber und ich glaube, die Region selber mit den potenten Unternehmungen und in Zeiten des 21. Jahrhunderts, wo man bei eBay inzwischen von einer Unterhose bis zum Flugzeug alles handeln kann, da verstehe ich eigentlich nicht, wie fantasielos manche Leute sind und warum wir uns dieser Herausforderung nicht stellen sollten. Also ich bin gerne dabei und für mich ist jeder Tag, wo ich mich mit dem Projekt beschäftigen kann, ein gewonnener Tag. Aber vielleicht können wir uns nachher ein bisschen unterhalten drüber. Dankeschön.
Noch eine Gelegenheit für Überzeugungsarbeit.
Vielleicht, wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, ein wesentlicher Unterschied von diesem Projekt zu den herkömmlichen Börsen ist, dass hier, so vermute ich, Investoren aus der Region dahinter stehen werden, mit denen man auch im Kontakt ist, die ihre Wertehaltung, deren Wertehaltungen bekannt sind und nicht irgendwelche großen anonymen Investmentgesellschaften. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Unterschied und auch einige der Probleme, die wir in der Wirtschaft haben, kommt von der Börse her, kommen von den Investmentgesellschaften, weil die wollen Rendite, die wollen Gewinn maximieren. Und das macht den Druck auf das Unternehmen auch nach Richtung Gewinnmaximierung zu handeln. Und darum meine ich, dass das so wie ich als ein gutes Projekt ist und das entscheidend sind jeweils die Wertehaltungen der Investoren, die hinter etwas stehen.
Danke vielmals. Die nächste Frage war vorne in der Mitte, dritte Reihe. Bitte um das Mikrofon. Wo ist es? Nein, da hier. Falsche Richtung. Da sind wir. Bitte.
Ich hätte eine Frage an die Frau Dr. Herrmann. Sie beschreiben die Situation der Menschen vor Ort durch die Kleinkredite verbessern sich. Mich würde interessieren, wie schätzen Sie den Einfluss auf strukturelle Themen vor Ort ein? Man spricht von struktureller Armut. Welchen Einfluss hat diese Kreditvergabe? Und mich würde auch interessieren, wo Sie sehen, dass sich das mit der Enzyklika Forderung von der Subsidiarität trifft und wo sich's widerspricht.
Dankeschön, bitte.
Ja, also es hat insofern einen ganz großen Einfluss auch auf die Strukturen vor Ort, dass die Menschen vor Ort die vorher so arm waren, dass sie eigentlich keine Chance hatten, sich auch in das politische Leben einzumischen, wenn sie dann sozusagen ihre Grundbedürfnisse erstmal erfüllt haben, also ihre Familie ernähren können, ihre Kinder zur Schule schicken können. Und dann vielleicht, manche werden auch richtig groß, also ein Beispiel ist zum Beispiel eine Frau in Afrika, die hatte zuerst Cashewnüsse nur so an Freundinnen und Nachbarinnen verkauft und hat dann schließlich ihren Handel ausgeweitet und jetzt hat sie inzwischen 82 Mitarbeiterinnen. Also wenn man dann sozusagen die Möglichkeit hat, mehr Leute einzustellen, dann hat man auch mehr Zeit, sich um die politischen Verhältnisse zu kümmern. Und es gibt einige, die zum Beispiel auf Gemeindeebene oder auch auf höherer politischer Ebene dann mitwirken, was sie vorher halt gar nicht machen konnten. Und also ich finde, das passt sehr gut zu dem Subsidiaritätsprinzip, denn man nimmt jeden Einzelnen ernst mit seinen eigenen Fähigkeiten. Also die Menschen vor Ort haben eben eigene Fähigkeiten, sie haben eigene Ideen, was sie machen können aus ihrem Leben. Ihnen fehlt halt nur diese kleine Anschubfinanzierung. Und die wird ihnen halt dadurch ermöglicht, dass Menschen hier sagen, okay, wir müssen nicht unbedingt für unser Geld, was wir auf die Bank legen, die höchsten Zinsen kriegen, sondern wir sind bereit, einen Teil des Geldes an Eukokredit zum Beispiel zu vergeben, sind dann mit 2% Dividende zufrieden und lassen unser Geld eben dort arbeiten, lassen Menschen dort vor Ort in Entwicklungsländern damit ihr Leben wirklich verbessern. Insofern, jeder nimmt auf seiner Ebene Verantwortung wahr. Insofern, finde ich, passt das sehr gut zu dem Subsidiaritätsprinzip. Danke.
Danke, Frau Dr. Herrmann. Die nächste Frage.
Peter Reitler ist mein Name. Es sind heute Abend einige Male die Agrarsubventionen und ihre problematische Seite angesprochen. Ich selbst stamme aus dem bäuerlichen Milieu. Wie müsste die Unterstützung der, ich bleibe im kleinen Rahmen, der heimischen Landwirtschaft aussehen, so dass diese kleinstrukturierte Form bestehen kann und sie nicht diese Auswirkungen in der jetzigen Form, wie Sie geschildert haben, auf den Bauern in Somalia, der die Zahl seiner Kühe vermehrt hat und durch diese Subvention bedroht ist.
Wer möchte antworten?
Ja, also ich glaube, wir müssen. Wir haben Leute, die jetzt im Bereich Ökoproduktion oder Ökobauern sind, gesagt, sie bräuchten überhaupt keine Subvention, wenn es keine gibt. Wenn es rundum keine gibt, sagen sie, kommen wir durch. Aber sie haben ja erlebt, wo das große Geld hingeht. Also mein Büro hat einmal versucht nachzurechnen, was allein Nestle bekommt. Wir haben, die ersten Länder begannen, die Subventionen im Agrarbereich aufzudecken, Länder wie Spanien, Großbritannien etc., wie gesagt, wir waren mit die Letzten, sind wir über verschiedene Steuernummern sind wir in den Bereich von etwa 700 Millionen gekommen innerhalb von etwa 4-5 Jahren. Und das war noch nicht einmal die Hälfte, würde ich sagen, von dem, was dieser Multi an Agrarsubventionen aus dem europäischen Haushalt bezogen hat. Da reden wir ja nicht über die paar Bergbauern, die wir haben. Die sind ja wirklich, die kommen ja hinterm Komma. Ich glaube einfach, wir kommen nicht umhin, festzuhalten, dass wir zu viel und zu teuer produzieren. So, jetzt kann ich nur ausweichen in einen Bereich, der irgendwie mit halt Strukturförderung sagt, die Bauern, ihr leistet sonst wichtige Arbeit hier und dort, ihr werdet aus anderen Töpfen, aus Strukturtöpfen letztendlich finanziert. Denn man kann nicht auf die Dauer, und das findet in Österreich statt, man kann nicht auf die Dauer Programme aus Steuermitteln mit hunderten Millionen Euro finanzieren, die, sobald ich die Finanzierung, die öffentliche Finanzierung rausziehe, zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Da gibt es einige dieser Genussregionen und wie sie das alles nennt, nehmen sie da die öffentliche Subvention weg und dann ist der Fall erledigt. Das hat keine Überlebenschance letztendlich. Also wir müssen damit weg, aber nur jetzt reden wir uns darauf hinaus, ich habe es vorher gesagt, die anderen machen es genauso. Okay, dann haben wir halt auch wieder schlechte Karten. Trotzdem sollte es, glaube ich, die Europäische Union probieren. Ich sage Ihnen ein Beispiel, das ich selber durchgezogen habe und ich habe es, obwohl das Parlament bei der Geschichte noch nichts zu reden hat, auch das habe ich ja vorher betont, mit dem Vertrag von Lissabon kommt die volle Mitentscheidung in die Agrarpolitik durch das Europäische Parlament. Ich habe es gemacht als Controller des europäischen Haushalts, da haben wir was zu sagen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben bis vor wenigen Jahren im Jahr etwa 280.000 lebende Rinder als Schlachtrinder aus der Union rausgebracht. Und Sie haben vielleicht Fotos gesehen, Bilder gesehen aus irgendwelchen Mittelmeerhäfen, wie diese Schlachtrinder ausgesehen haben. Das waren erschütternde Bilder. Und ich kenne die Zahl aus 2002, weil ich, ja, aus meinem Job, wir haben von damals etwa 220.000 dieser Rinder nach Libanon verbracht. Und dann habe ich gesagt, na bitteschön, wenn das so ist, dann hätten die schon an Gicht sterben müssen. Libanon ist ja jetzt nicht gerade ein Riesenreich. Und natürlich sind nur die Glücklicheren dieser armen Kreaturen im Libanon ums Leben gebracht worden. Andere sind nämlich noch weiter transportiert worden. Ich habe schon gesagt, das ist eine ungeheuer auch betrugsanfällige Geschichte. Wir überlassen dann die Kontrolle in solchen Bereichen irgendwelchen Zollstellen oder Veterinärstellen in den Drittländern. Naja, also nichts gegen Libanon, aber das ist jetzt nicht gerade der Standard wahrscheinlich, den wir in Europa gewohnt sind. So, wir haben endlich, als eine neue Kommissarin kam, die jetzige, dänische Kommissarin, die war bereit, dem einen Vorschlag zu machen und dem ein Ende zu machen. Es geht nur darum, die Exporterstattung zu streichen. Wir sind heute, und das darf man auf einem Ethikseminar ruhig sagen, wir sind heute so weit, wir würden die lebenden Rinder auch auf den Mond hinaufschießen, wenn da 2 Euro Exporterstattung zu verdienen wären pro Stück. Die Kreatur verkommt zum Träger von einer Subvention. Das ist der Punkt. Das hat keinen Schwanz mehr interessiert, was mit den Viechern geschieht, solange da irgendein Herz klopft irgendwo und man sagen kann, jawohl, lebend über die Grenze gegangen. Das ist der Tarif, das interessiert keinen Menschen mehr. Und wir haben das dann abgeschafft. Ich wollte auch haben, dass wir die Exporterstattungen abschaffen für Rinder, die zur Zucht exportiert werden. Und das ging vor allem wegen einem Mitgliedsland nicht, Österreich. Wir sind dort die größten Exporteure. Jetzt verstehe ich das Argument, Zuchtrinder, die braucht man ja, die wird man in Watte packen, weil die will man ja züchten. Nur jetzt Entschuldigung, den etwas primitiven Ausdruck, aber ob ein Stier noch zum Züchten ist oder für die Würst, also das ist wieder Einladung für den Betrug. Und den Tierarzt, den finde ich da schon irgendwo, der da den richtigen Stempel draufhaut. Und schon wieder ist der Exporterstattung gegangen. Diese Art von Politik hat aber schon gar nichts mit dem Thema zu tun, was wir heute besprechen. Und es wäre ein großer Tag für mich, wenn wir erleben könnten, dass diese Art von Politik in Europa gestoppt würde.
Ja, ich würde vielleicht auch noch kurz was bitte, dazu sagen. Also bitte. Ich finde, man sollte sich überlegen, bei den Agrarsubventionen, also erstens Exportsubventionen, das ist absolut unfair, finde ich. Aus ethischen Gründen sollte man die unbedingt streichen. Und man kann sich natürlich überlegen, welche Landwirtschaft wollen wir hier in Europa fördern. Aber so wie das bisher läuft, dass es nach Menge und nach Fläche subventioniert wird, das heißt, wer mehr produziert, bekommt auch mehr Subventionen und wer die größere Fläche hat, kriegt auch mehr Subventionen, das ist ein falsches System. Man kann sich überlegen natürlich, dass man bestimmte Regionen gerne fördern möchte. Das hat dann auch überhaupt keine Auswirkungen auf Entwicklungsländer, wenn hier lokal produziert wird in der Region, das Ganze auch abgesetzt wird, dann hat niemand aus einem Entwicklungsland dadurch einen Nachteil. Aber wenn man natürlich die Produzenten, die riesige Mengen produzieren und die dann auch noch exportieren, wenn man das subventioniert, das ist aus ethischer Sicht nicht gerechtfertigt.
Wir haben derzeit ein ganz aktuelles Beispiel, dass man ja 1:1, und wenn Sie bäuerliche Wurzeln haben, Sie werden ja das verfolgen, wirklich nachvollziehen kann, das ist die Milchproduktion. Ne? Milchpreis ist im Keller, weil wir zu viel produzieren. Was machen die Bauern aus ihrer Not heraus? Sie verschulden sich noch mehr, kaufen noch größere Maschinen, noch mehr Milchproduktion, Preis geht noch weiter in den Keller, etc., etc., etc. Das ist eine Geschichte, die auch bei uns ein Ende hat. Und irgendwann machen da auch Steuerzahler nicht mehr mit.
Meine Frage ist schon halb vorweggenommen. Ich möchte auch die Milchproblematik, ich sehe sie als ein europäisches Problem, aber die auch sehr stark bei uns im Land, bei uns werden die Bauern immer gestützt, auch vom Sausgruber, die lassen wir nicht alleine. Ein Problem ist schon mehrfach jetzt erwähnt worden, dass die Überproduktion das hervorruft. Und wir wissen, ein Beispiel, dass so bis zu 30, 40 Liter pro Tag kann man aus Gras und Heu produzieren. Bis zu 50, 60 Liter mit Getreide und Soja und von 60 bis 100 Liter pro Tag geht nur mit reinem Fett. Und das wird mit Glycerin, chemischen Fett oder Palmöl. Also Palmöl, also bei uns fressen die Kühe die Nahrung der Armen und bei uns wird es wieder weggeschüttet, weil wir eine Überproduktion haben. Wenn man das verbieten würde, auch in der Landwirtschaftspolitik, ich bin bei Ethik, ja, dann hätten die Viecher würden nicht so gequält, weil eine Kuh ist nicht da, zum 100 Liter pro Tag oder auch 120 zu produzieren. Dann hätte als wäre nicht so viel auf dem Markt, der Bauer hätte mehr, wieder seine 40 Cent pro Liter. Also es wäre eine Gewinnsituation auf beiden Seiten und es müsste nicht der Markt der dritten Welt kaputt gemacht werden und die einheimischen Bauern könnten nicht mehr leben, weil wieder mit Subventionen exportiert wird. Also ich denke, auch bei uns, es ist ein europäisches, ein weltweites Problem, aber auch bei uns muss das diskutiert werden. Und da gibt es in der Landwirtschaftspolitik, die Bauern sind immer die heiligen Kühe, wie in Indien.
Danke vielmals. Es kommt eine Wortmeldung, die ich mir fast erwartet habe. Erste Reihe Mitte. Wir haben ein Mikrofon, also wir hätten zwei, also auch Stereo möglich.
Ich möchte ein paar Worte zusagen. Ich weiß nicht, wie viele aktive Bauern, ich sage jetzt ganz bewusst Bauern, nicht Landwirte, im Saal sind. Ich bin Nebenerwerbsbauer, ja, tue das gehen. Mir wäre persönlich am liebsten, ich hätte einen Produktpreis, wenn ich davon leben könnte. Und ich glaube, dass das einer großen Anzahl von Bauern im Land auch am liebsten wäre. Mhm. Also das ist vielleicht das eine. Ein zweiter Punkt. Was mich gestört hat, als ich bei Mutterkuh betrieb, also produziere keine Milch mehr, was mich zum Beispiel gestört hat, dass man die letzten Jahre, obwohl man gewusst hat, in der EU ist der Milchüberschuss, die Kontingente wurden nochmals erhöht gegen Österreich. Also das sind einige Staaten dagegen gewesen. Also für mich ein kompletter Nonsens, wenn ich sowieso eine Überproduktion habe, dass ich das noch erhöhe. Also das ist jetzt vielleicht von mir ein paar, als zwei Grundsätze. Ich weiß auch nicht, es ist ein Dilemma, ich sage das also ganz klar, es sind, ich weiß sicher auch keine direkte Auswirkung daraus. Das, wo man ich selber auch sehe, der einzelne Bauer muss einen Weg fernen, wie er wieder zur Natur zurückfährt, weil die Beratung propagiert einfach vielmal hohe Leistungen, ja, viel Nutzungen, bringt viel. Es bringt viel Umsatz und der Bauer wird vielfach, wie man gesagt hat, einfach mit extremen Kosten belastet. Und was sicher ist, es sind Entwicklungen, die über Jahrzehnte stattgefunden hat und jede Änderung braucht einfach viel Bewusstseinsbildung, ja, viel Überlegen in eigener Reihe auch. Und ja, ich weiß also auch keine Lösung, aber es braucht einfach Änderungen, braucht das. Also zu dem Stande. Und was mir schon meistens zu denken gibt, dass man einfach viel Arbeitsplätze von Buschhaften verliert. mit dem, dass man grosse fördert, weil das belastet unseren Arbeitsmarkt nicht zusätzlich. Also das ist das, worum man am meisten zu denken gibt, dass ja, viel hören. Weil die Arbeitsplätze fehlen dann ist und die wieder einmal herzukriegen, das ist schwierig.
Danke vielmals. Vielleicht wäre auch geholfen, wenn der Konsument nicht jedes Mal, wenn die Milch einen Cent billiger wird, augenblicklich in den Discounter rennt. Und wenn sie einen Cent teurer wird, Zeta und Mordio schreit. Das ist nämlich derselbe Konsument, der ohne mit der Wimper zu zucken ein Auto kauft. Das ist ein bisschen teurer. Bitte.
Ja, was ich finde, also ich kenne jetzt sehr viele Menschen bei mir im Freundeskreis, die wären sehr bereit für eine hervorragende Qualität, Bioqualität zum Beispiel auch beim Fleisch. Ein Fleisch von, ich sag's jetzt mal, glücklichen Schweinen, die in Vorarlberg aufgewachsen sind, die hier ordentlich leben konnten, wenn sie so ein Fleisch nehmen können, dann stelle ich immer wieder fest, dass zwar der Bedarf da wäre, aber die Bauern, die können das nicht liefern. Also ich würde mir da wünschen, dass mehr Bauern da selbstbewusster sind, zu ihrem hervorragenden Produkt stehen, weil ich denke, sie leisten ja wirklich was, wenn sie sich da bemühen. Und ich weigere mich dann natürlich, dass ich zum Beispiel wieder ein Tier, ein Biofleisch einkaufen muss, das dann wieder hunderte oder noch mehr Kilometer dahergekarrt wird. Mhm. Dann stimmt das ja wieder nicht. Mhm. Also ich denke mir, so das Ganze Grundsätzliche mit der Ethik, es war da kürzlich was im Fernsehen, wieder im Allgäu ein Bauer, der vor Jahren beschlossen hat, nein, das tue ich nicht, ich mache bei dem Spiel nicht mit, ich vermarkte das selber, ich erkläre den Leuten, warum die Produkte ein bisschen teurer sind, sie werden auch anders behandelt, sie werden sie wachsen anders, sie leben anders, die Tiere. Also ich denke, da gibt es genügend Leute, die sind auch bereit dafür, etwas zu bezahlen. Und ich finde, sie sollten ein bisschen selbstbewusster sein. Denn das sind ja wirklich Schätze, die wir da haben. Und wenn wir sie nämlich nicht mehr haben, wenn da was zusammenbricht, dann schauen wir auch dumm aus der Wäsche.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich erinnere daran, wir halten jetzt bei 9:10. Es gibt in weiterer Folge noch die Gelegenheit am Buffet bei Jazz und kleinen Spezialitäten aus Vorarlberger Produktion. Ich habe mir das versichern lassen. Also nicht von irgendwoher hergekarrt. Noch im kleineren Rahmen miteinander zu diskutieren. Auch jetzt bestünde noch Gelegenheit, wenn Sie noch Fragen im Plenum stellen wollen, dann tun Sie das jetzt, bitte. Da in der Mitte ist noch eine Frage, Mikrofon kommt gleich. Und dann noch zwei.
Karl Dörler, ich habe eine Frage an den Herrn Bösch. Und zwar, jetzt wurde einiges negativ so über Europa und die europäische Politik gebracht. Mein Eindruck ist, dass in Europa sehr wohl sehr viel zukunftsweisende Visionen auch entwickelt werden und dass es denen dann so ähnlich geht, wie es der Herr Matt mit den Enzykliken gesagt hat, dass es eigentlich bei den Leuten gar nicht richtig ankommt, sondern ganz verkürzt und zum Teil auch negativ dargestellt. Und jetzt könnte ich einfach hingehen und sagen, ja, was tut die EU, damit es besser bei den Leuten ankommt und damit ihr Image besser wird. Ich stelle die Frage bewusst anders an Sie. Was können wir als Bürger tun, damit wir uns mit diesen Visionen vertraut machen und die auch mittragen können?
Ja, um eine Antwort. Oder sollen wir zuerst sammeln?
Also nein,
gleich dazu.
Also ich versuche mit den bescheidenen Möglichkeiten, die ich habe, habe ich auch in der Vergangenheit versucht, diesen Debatten mich zu stellen. Und ich mache auch gar kein Hehl draus, dass ich zum Beispiel diesen Vertrag von Lissabon für zum Beispiel einfach einen Riesenfortschritt halte, den ich auch verteidigen würde gegen alle Unterstellungen. Und ich bin mal gespannt, wie diese Abstimmung ausgeht. Wir wissen, dass Volksabstimmungen immer wieder ja, überlagert sind. Da ist die Frage der Fristenlösung in Irland wird verbunden damit. Das findet überhaupt nicht statt. Das ist eine vollkommen nationale Angelegenheit zum Beispiel. Oder die Steuerpolitik. Wir wissen, Irland war immer ein bisschen ein Steuerparadies, ist ja auch eines der erfolgreichsten Länder in der Vergangenheit gewesen, bis vor kurzem. Spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben schon gesagt, ist nicht einmal zu unserem Leidwesen, mein Nebenmann sagt ja dasselbe, das ist leider die Steuerpolitik, dieser Lissabonner Vertrag leider nicht umfasst. Also es passiert sehr viel. Was wir tun können, ist einfach, glaube ich, ja, wie soll ich sagen, auch
nicht einfach die Vorteile, die dieses Europa seit 60 Jahren bietet, einfach zu konsumieren, sondern auch ein bisschen bewusster sagen, ja okay, das ist halt auch, weil wir bei Europa sind. Das müsste uns ja in Bregenz, wo wir direkt an einer Grenze wohnen, und da sind wir ja im ganzen Rheintal, die ganzen Vorarlberger wohnen an einer Grenze, selbst die Grenze, die jetzt ins Nicht-EU-Ausland geht, brauchen wir kein Pass mehr, etc. etc. Also mir kommt vor, alles was gut ist, das fällt vom Himmel. Und alles, was schlecht ist, so wird der EU rübergeschoben. Und das ist eine schlechte Angewohnheit, dem müssen wir entgegentreten.
Dankeschön. Es war noch eine Frage in der Mitte. Ja.
Ja, wir reden hier den ganzen Abend von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist sehr wichtig und wünschenswert. Aber ich denke, wir sollten uns mal grundsätzlich darüber Gedanken machen, sind wir überhaupt in der Lage, von Nachhaltigkeit zu reden, wenn wir Politiker haben, die eigentlich nur kurzfristig denken können, nur über Zyklen von 4 Jahren und dann Konjunkturprogramme zusammenzimmern, die zwar kurzfristig wirken mögen, aber überhaupt nicht von Nachhaltigkeit geprägt sind. Also ich denke, wir sollten uns wirklich über politische Systeme unterhalten und eine Neuorientierung politischer Systeme, um eben Nachhaltigkeit zu erreichen.
Dankeschön. Eine letzte Frage hatten wir noch etwas weiter vorn, glaube ich. Ja, genau. Erste Reihe in der Mitte. Und dann lassen wir es im Plenum gut sein.
Erich Zucalli von der globalisierungskritischen Organisation ATTAC. ATTAC wurde ja gegründet aufgrund der Auswirkungen der Südostasien-Krise, die wir ja heute in einer ähnlichen oder sogar einer stärkeren Form selbst erleben, nämlich Verlust von Arbeitsplätzen und alle diese Dinge. Jetzt reden wir heute von Nachhaltigkeit und vor allem von Lernen aus der Krise oder Krise als Chance. Meine Frage ans Podium, sehen Sie ein Veränderungspotenzial oder ist es nicht so, wie es oft ist, wenn man relativ schnell auf der Autobahn fährt und auf der Gegenfahrbahn sieht man dann einen Unfall mit von mir seinem Toten auf der Fahrbahn, dann fährt man dann schockiert ein bisschen langsamer weiter, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, aber nach einer Stunde fährt man genauso, wie man vorher gefahren ist. Und ich befürchte eben, dass es in die Richtung geht. Wie ist Ihre Sicht dazu?
Bitte, Dr. Kessler.
Ja, also die Probleme sind deutlich angesprochen. Ich kann dem jetzt gar nicht widersprechen. Also es gibt einen Widerspruch zwischen dem kurzfristigen politischen System, der kurzfristigen Wählbarkeit und der langfristigen Anforderung an Nachhaltigkeit. Ja? Das ist im Augenblick nicht zu vermeiden. Ich würde jetzt aber auch nicht fordern, 8 Legislaturperioden von 8 Jahren, oder von 12 Jahren, weil da hätte man Regierungen, die nicht besonders fähig sind, besonders lange. Das wäre dann viel zu nachhaltig für die Regierung. Aber es gibt ein Problem. Also ein Problem zum Beispiel ist immer eine Steuerdiskussion. Ja? Bei diesem Basler Modell, das ich Ihnen vorgestellt habe, dieses mit dem Ökobonus, Steuern, die wieder ausgezahlt werden, das habe ich auch mit Parteien diskutiert, und zwar in der SPD, bei den Grünen und bei der CDU. Und alle im Bundestagswahl, alle haben gesagt, wie sollen wir das der Bevölkerung verkaufen? Ja. Damit werden wir nicht gewählt. Mhm. Ja. Und während der Slogan mehr Netto vom Brutto in Deutschland unheimlich gut gezogen hat. Also Sie haben recht mit dieser Beschreibung und es gibt da keinen richtigen Ausweg. Also es gibt nur das Verlassen darauf, dass Politiker, Politikerinnen die Verantwortung wahrnehmen und Führungsqualität zeigen. Also Politik hat etwas mit Führungsqualität zu tun und Führungsqualität hat etwas mit Voraussicht zu tun. Und es gab in der Geschichte immer wieder Politiker, Politikerinnen, die das geschafft haben. Ja. Und auf solche muss man sich verlassen. Ja. Man wird sehen, ob Obama zu denen gehört, die das schaffen. Ja. Das muss man abwarten. Aber die Politiker werden das niemals alleine schaffen. Also meine Erfahrung aus 25 Jahren, 30 Jahren politischem Engagement, politischer Beobachtung besteht darin, dass sich die Politik nur bewegt, wenn sich die Menschen bewegen. Sonst bewegt sich Politik sehr, sehr langsam. Ja. Die Menschen haben sich aber ziemlich entpolitisieren lassen in den letzten 15 Jahren. Das muss man schon sagen. Ja. Deswegen sind Vorreiter unter den politischen Bewegungen wichtig, die das ein Stück weit vorgeben, vorleben, was im Kleinen vorleben, was im Großen geschehen soll. Und das gilt auf allen Ebenen. Und deswegen finde ich bestimmte Entwicklungen dann auch gut und die sind dann wirklich nachhaltig. Also in Deutschland wächst Verschiedenes, in Österreich auch. Der faire Handel boomt, ethische Geldanlagen in verschiedener Form boomen, Eukokredit hat Wachstum, sogar sehr viel Wachstum. Es gibt immer mehr Städte, die eine Beschaffung, also ihre Nachfrage nach ökologischen und sozialen Kriterien ausrichten. Es gibt mehrere Städte, die dafür preisgekrönt wurden in Deutschland. Ja. Es gibt immer mehr Kirchengemeinden, die ökologisch und fair versuchen einzukaufen, die Solaranlagen auf ihre Gemeindehäuser schrauben. Also es gibt Landkreise, ist ja hier offenbar auch der Fall, es gibt Landkreise, die beschlossen haben, CSU regiert übrigens, die beschlossen haben, bis zum Jahre 2030 aus der fossilen und atomaren Energieversorgung selbstständig auszusteigen. Beispiel hier auch. Ja. Auf allen Ebenen ist jedes dieser Engagements ganz wichtig. Und zusammen entwickelt sich dann die Nachhaltigkeit. Die Politik alleine wird es in ihrem System nicht schaffen. Lernen aus der Krise ist ein schwieriger Prozess. Insofern bin ich jetzt kein Polemiker gegenüber der Politik. Ja? Also wir haben uns als Zeitung immer wieder an Aktionen auch zusammen mit Attac beteiligt. Ja? Wir machen vieles auch gemeinsam. Lernen aus der Krise ist schwierig. Das ist persönlich so und das ist politisch so. Und zwar deshalb, weil die Öffentlichkeit auch sehr schnell vergisst. Sie vergisst sehr schnell. Ja. Und Lernen aus der Krise ist ein langfristiger Prozess. Und man muss hoffen, und die Reihenfolge, die ich erlebt habe, ist immer die, dass eine Krise kommt, alle reden von Lernen aus der Krise und zunächst mal lernt man nichts. Macht das, was vor der Krise angeblich gut war. Aber in einem zweiten Schritt lernt man dann doch etwas aus der Krise. Ja. Also das ist meine Erfahrung. Auch politisch umgesetzt könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, dass nach Krisen, nach großen Aufständen in der Bevölkerung, Rebellionen, Jugendunruhen, Studentenunruhen, meistens erstmal konservativ orientierte Politik gewählt wird. Man will Ruhe in der Krise. Man hat Sehnsucht nach Geborgenheit in der Krise. Das war bei vielen Menschen im deutschen Wahlkampf auch so. Die sehnten sich einfach nach Ruhe. Ja. Und wählen dann konservative Linien. Die kennt man schon. Aber das muss in einem zweiten Schritt dann nicht so sein. Es kann sein, dass das Lernen aus der Krise nachkommt. Und darauf setze ich eine gewisse Hoffnung, dann, wenn wieder ein Stück weit Ruhe, ein Stück weit eingekehrt ist, wenn das Selbstbewusstsein wieder größer wird der Menschen, dann ist auch die Bereitschaft für Veränderungen wieder größer, wenn man nicht ständig Angst vor dem Verlust des eigenen Lebensstandards hat. Also ich würde auch gerade Gruppen wie Attac oder soziale Organisationen bitten, habt auch ein Stück weit Geduld und langen Atem. Das ist ganz wichtig. Werdet nicht zu Fundamentalisten, die glauben, es muss schnell gehen oder es kommt gar nicht. Die Gefahr sehe ich nämlich bei manchen sozialen Organisationen auch.
Ja. Sehr verehrten Damen und Herren,
könnte ich einen Satz noch gerne dazu sagen? Also ich finde auch mit dem Veränderungspotenzial, wie Herr Kessler schon sagte, das liegt ja natürlich auch ein bisschen an jedem Einzelnen. Also wir stellen zum Beispiel fest, bei Eukokredit, es gibt viele Leute, die sich jetzt fragen, soll ich mein Geld wirklich bei einer normalen Bank oder das meiste meines Geldes bei einer normalen Bank anlegen? Was passiert überhaupt mit meinem Geld? Was fördere ich damit? Und es gibt halt viele, die jetzt sagen, okay, nee, ich will lieber
was Gutes mit meinem Geld tun. Aber das liegt wirklich an jedem Einzelnen. Insofern finde ich, ist ein Veränderungspotenzial da und jeder und jede Einzelne kann das nutzen. Und dann ist es ja auch so, dass Politiker sich natürlich auch danach verhalten, was sie meinen, was so ungefähr die Mehrheit der Bevölkerung denkt. Insofern, wenn man das dann schafft, wirklich auch in seinem Umfeld die Meinung zu bilden und selbst Veränderungen in Gang zu setzen, dann werden auch die Politiker folgen.
Das letzte Wort am heutigen Abend gebührt natürlich dem Veranstalter und namentlich des Veranstalters und Dr. Michael Willam. Ich darf mich bei Ihnen herzlich bedanken, bei den Referenten, bei Ihnen für die Diskussionskultur und dafür, dass Sie den ganzen Tag über dabei geblieben sind. Besonders beeindruckt hat mich die Schulklasse, von der ich eigentlich nachmittags erwartet habe, dass sie irgendwann dünner und immer dünner wird. Das war nicht der Fall. Die sind noch da. Das ist auch ein bisschen...